Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Single Trails and Single Malt. Draußen steigen die Temperaturen über 20 Grad und das heißt, es ist Zeit für die ersten Roadtrips des Jahres. In dieser Folge geht es um unsere Favorite Bikeparks. Was nehmen wir mit auf unsere Roadtrips und wie findet man die besten Schlafplätze?
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu Folge 11. Tobias sitzt zu Hause, hat den Fuß hochgelegt und wir haben eine neue Folge von unserem Podcast Single Trails und Single Malt. Hi Tobi.
Hallo, auch hallo von mir. Tatsächlich, nachdem ich in der letzten Folge irgendwie gesagt habe, ja, also mir ist schon ganz, ganz lange nichts mehr passiert beim Radfahren, habe ich mich auch gleich mal prompt verletzt.
Super nice. Also das ist genau das, was wir haben wollen, Interaktion. Das heißt, wir kündigen etwas an und ziehen dann am Ende auch durch. Also ich, ganz, ganz große Props. Ich glaube, unsere Zuhörer sehen das genauso, dass du einfach mal Taten sprechen lässt. Was sagt denn jetzt der Arzt zu deinem Hinkefuß?
Tatsächlich, mein Physiotherapeut hat gesagt, ich hätte mir wahrscheinlich die Achillessehne angerissen, was so relativ lange dauert, bis sie wieder zusammenhält. Mein normaler Arzt sagt, nee, da ist nur ein fetter blauer Fleck da drunter, der die jetzt quasi so
quetscht. Ja.
Quetscht. Ja. Genau. Und deshalb tut das ein bisschen weh. Mein Fuß hat aber so ein bisschen die Farben weh. Weißt du, wenn du früher als Kind im Kunstunterricht mit einem Pinsel über alle Wasserfarben gleichzeitig drüber gemalt hat. Das ist die Farbe von meinem Fuß.
Kam so ein blau-grau Schimmelfarben raus.
Richtig, genau.
wie geht das da jetzt weiter? Also sagt der Arzt dir nochmal eine genaue Diagnose oder hast du nochmal irgendwie, weil so halb Achillessehne kann angerissen sein oder weiß man nicht, ist ja ein bisschen schwierig.
Also das Ding ist, der Sturz ist so passiert oder ich bin nicht mal richtig gestürzt, sondern wir haben ja ziemlich geile neue Trails mit ziemlich coolen Kurven am Schluss, die relativ tief sind. Und ich habe mich da Linkskurve und in der Linkskurve war ein fetter Stein. Da bin ich mit der Fußspitze hängen geblieben. Dann hat sich der Fuß quasi nach unten gekippt. Und ich bin ausgeklickt und meine Pedale ist mit dem kompletten Gewicht von mir hinten in die Ferse rein und hat meinen Fuß quasi komplett überstreckt über diesen Fels drüber gedrückt.
Aber die Zehennägel und Zehen selber sind heile geblieben.
Es ist ja, Zehen sind auch komplett blau. Also es ist nichts gebrochen, aber ich habe ja schon so ein paar blaue Flecken gehabt in meinem Leben. Aber dieser komplette Fuß ist einfach blau. Das ist schon krass. Und es wird immer mehr.
Ja, geil. Das sind so Sachen, die man, glaube ich, einfach nicht, die möchte man sich bildlich nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, Props an dich, dass du mehr Fahrrad fährst. Also, anständig und durchgezogen. Ich habe es auf Instagram fleißig verfolgt. Ihr seid viel am Shredden. Auch mit anderen Menschen.
Zur Zeit, ja, auch wenn man in Oberfranken wohnt, schafft man es mittlerweile, mit anderen Leuten fahren zu gehen. Das war hier lange Jahre nicht so. Dazu muss man sagen, die Leute hier aus der Region, wo ich komme, also aus dem Dorf, wo ich herkomme, die fahren ganz gerne einfach alleine. Und da ich ja aus dem Kölner, beziehungsweise zwischen Köln und Ruhrpott herkomme, wo man mit 1000 Leuten gleichzeitig fährt, war das für mich eine kleine Umstellung, dass dann alle Leute halt einfach alleine durch den Wald fahren. Es hat sich mittlerweile sehr geändert. Es gibt super viele Trails und ich bin mega happy mit der Bike-Szene, die sich hier gerade entwickelt. Und die auch überall wunderschöne Trails in den in die Wälder bauen. Wichtig ist halt einfach vielleicht große Steine im Kurveninneren rauszuräumen.
Hatte ich eine ähnliche Situation auf La Palma, da bin ich mit dem Pedal eingehakt, habe allerdings nicht den Fuß umgeknickt, aber es war halt auch so von, 30 km/h auf null im Frontal in den Lavastaub eingetaucht, weil ein Stein, wie du schon sagst, im Kurveninneren lag. Frage ganz kurz, wenn die da so viele Trails bauen, wie schaut es aus mit euch bei legal, illegal, scheißegal?
Ja, scheißegal.
Scheißegal, also wird geduldet.
Ja, ja.
Tatsächlich.
Glaub schon.
Wenig Konfliktpunkte bis jetzt gehabt, oder?
Ja, das ist ja immer so ein
bisschen. Frankenland.
Das ist ja immer so ein bisschen die Thematik. bis jetzt ist noch nicht so richtig viel passiert. Es taucht immer mal wieder so ein bisschen was auf, dass Leute was reinlegen oder was reinbauen, aber bis jetzt, toi toi toi, alles gut.
Ich habe gestern eine Story gepostet vom Pump Track in Salzburg und da haben ja ganz, ganz viele Leute geschrieben. Ich habe nicht hingeschrieben, dass es in Salzburg war und mir haben ganz, ganz viele Leute bei Instagram geschrieben, boah krass, wo ist das? Hast du das auch, dass die Leute, wenn du eine Story von einem Trail postest, dann schreiben, boah, der Tobi, der wohnt gar nicht so weit weg, sag mal, wo der Trail ist und so?
Nee.
Nee. Na gut, nee. Ist ja gut für eure Trails dann auch. Ja. Die nicht so überrannt, wollte ich sagen.
Die haben vielleicht gedacht, dass der Pumptrack, dass du den bei dir in den Garten gestellt hast.
Ein Velo Solution Pumptrack mit Teergrößen in meinen Garten, in dem ich Nutzungsrecht habe. Ich habe nicht meinen eigenen Garten.
Ja, aber ich meine, du als ehemaliger Downhill-Profi hast du bestimmt die Möglichkeiten, sowas zu bauen bei dir im Garten.
Ja. Also. Ich gehe da einfach kurz auf mein Konto auf den Cayman Islands, hole mir nochmal eine Million. Und hier, Nachbarschaft ist ein Haus zu verkaufen für schlappe 1,2 Millionen. Müsste ich ein bisschen mehr abheben, das hole ich mir dann und dann hätte ich auch einen Garten.
Ja. Super.
Für einen Pumptrack. Da muss ich halt nochmal ziemlich viel Geld für so einen Velo Solutions Pumptrack ausgeben. Aber dann bin ich mir sicher, hätte ich nie das Problem, Gäste für ein Barbecue zu finden.
Ja, auch so einfach mal ein Aufruf an unsere Hörer. Falls ihr mal irgendwie nach Süden fahrt, fahrt gerne beim Jasper vorbei. Der hat einen großen Pumptrack im Garten. Macht gerne Kaffee und freut sich immer, wenn jemand zum Grillen vorbeikommt.
Genau. Bringt Fleisch mit.
Jasper, was machst du in den nächsten Tagen?
Oh ja, also wenn unsere Hörer uns hören, dann war ich auf dem Bike-Festival in Freiburg und da freue ich mich sehr drauf, weil es eigentlich der offizielle Startschuss für mich jetzt für die Bike-Saison ist, also was die Veranstaltungen angeht. Und Freiburg Bike-Festival ist immer ein sehr, sehr familiäres Festival. Es ist ein sehr kleines, schnuckeliges, leidenschaftliches Festival, wo viel Rad gefahren wird. Und da freue ich
mich Bier getrunken sehr wird. Drauf.
Ja, tatsächlich. Ist direkt an der Brauerei. Ist immer keine gute Kombi. Ist auf dem Brauereigelände. Und genau. Danach geht's direkt weiter nach Riva. Tatsächlich. Riva Bike Festival steht an. Da bin ich dieses Jahr wieder Event-Host mit Steffi Maat. Und da sehen wir uns ja dann auch. Mit unserem Live-Podcast machen wir, ne? Vor den Millionen Zuschauern, die auf uns warten.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle, ja. Das ist aber eben, für mich war das auch früher mal so die Zeit, wo die Bike-Saison losgeht. Langsam ist es dann auch soweit, dass die Bikeparks auch wieder aufgehen. Ich weiß, Oberammergau hat letzten Freitag schon aufgemacht und in den Bergen dauert es noch ein bisschen, bis die aufgehen.
Ja, wobei, im Leogang kann man tatsächlich gerade Ski und Rad gleichzeitig fahren.
Echt?
Du steigst als Radfahrer, die haben den Hangman 2 aufgemacht, also die untere Mainline quasi bis zur Mittelstation oder von der Mittelstation und du kannst unten quasi, steigst du mit Skifahrern in den Lift.
Wahnsinn, ey. Ja, die nutzen das auf alle Fälle aus, würde ich sagen.
Ja.
Wie schaut's aus? Es gibt so viele Bikeparks, überall entstehen immer mehr Bikeparks. Viele davon sind sehr gut, viele davon sind halt auch einfach richtig scheiße. Was ist so dein Lieblingsbikepark in Europa? Also gerade jetzt, wo die Zeit von Reiseplanung für den Sommer losgeht, Roadtrip-Planung, was lohnt sich, wo kann man hin?
Ich muss da noch kurz was zu sagen, bevor ich mein Urteil abgebe, weil mein Urteil so ein bisschen verfälscht ist. Und zwar ist es ja so, dass ich die letzten 10 Jahre eigentlich immer nur Downhill-Rennen gefahren bin und wenig Zeit im Bikepark verbracht habe. Bedeutet, die To-Do-Liste von zu bereisenden Bikeparks ist bei mir recht groß. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich meine Favoriten. Und
du hast deine Jugend quasi auf Downhill-Strecken verschwendet.
Ja, wenn man so sagen möchte, kann man das so sagen, ja. Klingt viel trauriger, als es ist eigentlich. tatsächlich, Favorit von mir ist immer noch Bikepark Serfaus. Einfach eine saugute Kombi aus Freeride, Jumplines und richtig fetzigen Downhill-Strecken, muss ich sagen. Immer noch von mir hochgehypter Favorit. Leider auch von vielen anderen und dementsprechend auch immer hochfrequentiert besucht.
Unser Trailbauer hier aus der Gegend geht tatsächlich heute oder morgen nach Serfaus und shapet da die ganze Saison.
Das ist geil. Also, finde ich gut, dass da Leute shapen, weil Bremswellen will ja keiner haben.
richtig. Ich hoffe, der kommt dann wieder und kann einfach noch so viel besser shapen. Der macht es jetzt schon sehr gut.
Ist geil. Für dich ist es ja mega.
Ja, auf alle Fälle.
Du bist ja jetzt eh nicht zu Hause in der Saison und wenn er dann wiederkommt und du wieder da bist,
kann er
dann
soll er
für dich Wege bauen.
Ja, stark. Perfekte Idee eigentlich. Genau. Ja, also, Serfaust, dein Bikepark, was findest du noch gut?
Natürlich auch super geil bei mir, direkt vor der Haustür, das sind 20 Minuten von mir, Bikepark Samerberg. Das ist halt jetzt kein richtiger Gravity-Park, sondern es ist, ich würde es als Enduro-Park bezeichnen, weil du halt kannst es entspannt hochtreten, kannst du allerdings auch mit dem Lift fahren, der Lift ist super langsam und so ein Einsitzer-Sessellift. Und die Strecken sind aber halt schön flowig, von Single Trail bis kleine Jumplines, große Jumplines, alles mit dabei und ist so für mich der perfekte Park für so eine After-Work oder mal eben nochmal 2 Stunden, 3 Stunden irgendwo ein bisschen ballern gehen, fahre ich eigentlich zum Bikepark Samerberg.
Ja. Ich bin riesengroßer Südtirol-Fan. Und
Hey, wir haben von Parks geredet, nicht von Shuttle-Regionen.
Hallo, es gibt da auch Bikeparks. Und zwar, ich finde, einer der besten Bikeparks ist tatsächlich der Kronplatz. Und zwar baut da ein Freund von mir, der Macke, Trails. Und die sind so unglaublich geil. Also das ist genauso der Style, den ich richtig gut finde.
Kurze Frage, ist Kronplatz Brixen, wo wir uns auch getroffen haben?
Nee. Das ist was anderes. Kronplatz ist Bruneck.
Aha, ja.
Bist du Trailtraffi schon gefahren?
Ja, genau, ja. Super genau. Cool. Ja.
Und der Macke baut einfach so geile Wege. Die sind, ja, schon relativ schwierig so. Da gibt es natürlich auch einfache Strecken. Aber das, was der halt jetzt gebaut hat mit seinen Jungs, ey, das ist so geil. Einfach super tight, einen super geilen Rhythmus drin und jetzt nicht so Waldautobahnen, sondern wirklich coole Single Trails. Macht mega Spaß.
Also schon natürlich belassen mit Wurzeln.
Ja, auf alle Fälle. Genau.
Jetzt nicht so Brechsand Freeride-Geschäpe.
Genau. Und der hat auch super kreative Namen für die Trails: Hans, Franz und Alex.
Finde ich gut.
Ja, die hat er nämlich immer nach den Leuten gebaut. Entweder denen der Wald gehört oder die ihm geholfen haben beim Bauen. Also, Hans, großartiger Franz Bikepark.
Ich hatte mal eine Wasserschildkröte, die hieß Thorsten.
Achso, ja, nebenbei. Auch nicht schlecht. Und was ist mit der passiert?
Ey, die habe ich irgendwann abgegeben, weil mein Dad keinen Bock mehr hatte, sie zu füttern und ab und zu sauber zu machen, wenn ich nicht da war. Und dann habe ich sie abgegeben an Freunde.
Okay. Auch ein bisschen traurige Geschichte.
Aber Thorsten geht's gut.
Thorsten lebt jetzt auf einem kleinen Hof, wo ganz viele kleine Schildkröten leben. Genau, und Brixen, wo wir gemeinsam waren, wo wir vielleicht eine der schönsten Bike-Touren des letzten Jahres hatten.
Auf jeden Fall eine der lustigsten Trail-Momente.
Und Brixen ist auch so, es gibt halt diesen Haupt-Flow-Trail, der mittlerweile auch, finde ich, super geil ist. Also der richtig Spaß macht. Bisschen viele Bremswellen drin manchmal, aber ansonsten hat auch ein sehr schönes Rhythmus-Ding.
Ja.
Und macht sehr viel Spaß, aber auch super viele geile Local-Trails, die man natürlich nicht fahren sollte. Aber großartig. Und da ist eben letztes Jahr beim Brixen Festival waren wir gemeinsam unterwegs mit, ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei war. Ines war dabei, Max war dabei.
Max, genau.
Dann
die, ja. diese auch so ein Ghost-Fahrer, dessen Namen
ich vergessen
habe.
Die Alpine Biking Crew.
Genau, die waren's. Und noch irgendjemand.
Ich weiß nicht, Stratmann oder irgendwie so.
Ja, irgendwie sowas.
Ja.
Genau.
Auf alle Fälle, willst du die Geschichte erzählen?
Nee, mach du ruhig. Du kannst das besser.
Also, wir fahren halt mit sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel Schwung und sehr, sehr viel Kameras auf dem Kopf den Trail runter. Und der verzweigt sich immer so und wird halt immer kleiner. Und irgendwann komme ich, also ich bin vorne gefahren, komme um eine Ecke und da steht halt original so eine ältere Frau einen halben Meter neben dem Trail und pinkelt dahin. Und die hat halt gedacht, ja, okay, ich bin jetzt hier total ungestört. Ich laufe jetzt von dem Parkplatz mal so ein bisschen in den Wald rein und gehe dann da. Ich wusste nicht genau, was ich tun soll. Ich hatte die Möglichkeit zu bremsen, stehen zu bleiben. Wäre wahrscheinlich einfach noch viel peinlicher gewesen. Oder einfach durchzufahren. Und dann sind wir halt alle durchgefahren. Und man muss sich das halt vorstellen, du gehst in den Wald, um dorthin zu schiffen. Bist halt in kompletter Ruhe und auf einmal schießen halben Meter neben dir 5 Mountainbiker in Vollspeed vorbei, mit Kameras auf dem Kopf und lachen sich echt.
Ey, wir haben den Wald zusammengeschrien vor Lachen.
Es war so Wahnsinn.
Ich glaube, erstens hat die einen super Schock bekommen, weil die sich einfach total erschrocken hat, wie wir an der vorbeigefetzt sind. Dann hat sie gedacht, scheiße, ich sitze hier gerade nackt und pinkel. Und dann hat sie gehört, wie wir sie auslachen. Ich glaube, diese Aneinanderkettung von Reaktionen war nicht so geil für sie.
Die hat jetzt einfach ein Trauma für ihr Erleben. Und für uns war es einfach, großartig witzig. Also man muss aber auch erstmal auf die Idee kommen, sich direkt neben so einen Trail zu hocken.
Ja. Also. Gut, aber ganz ehrlich, wir Männer, wir haben da leicht reden, weil wir können halt auch im Stehen uns einfach mal kurz irgendwo an eine Palme stellen und hinlullen. Frauen müssen sich halt immer die Hose runterziehen. Müssen immer blank ziehen. Aber gut.
Ja.
Das war ein sehr, sehr geiler Tag in Brixen tatsächlich.
Genau. Wer das sehen möchte, es gibt, glaube ich, sogar einen Jasper Jauch-Vlog darüber.
Tatsächlich, ja, stimmt. Gut, dass du es sagst. Auf meinem YouTube-Kanal.
Ja. Du hast einen YouTube-Kanal?
Ich habe einen YouTube-Kanal übrigens, wer ihn noch nicht kennt. Genau. Haben wir schon drüber gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Mein Video ist online, dass ich meine Downhill-Karriere offiziell beendet habe.
Ich habe das gesehen.
By the way. Das ist auch eine News. Das ist jetzt offiziell. Kurzer neckischer Beitrag von mir zu MTB News. Ich meine, die haben ja immer super viele neue Artikel. Weiß ich nicht. Der 35. Reifenheber von irgendeiner No-Name-Company, der vorgestellt wird, ist ein Artikel wert. Aber wenn Jasper ja auch seine Downhill-Karriere beendet, dann braucht man dazu keinen Artikel schreiben. Also ist jetzt nicht so, dass man das mal erwähnen müsste. Ist auch nicht so, dass ich die Jungs gefragt habe, ob sie dazu was schreiben wollen oder so. Aber hey, muss ja jeder selber wissen, was für seine Leser interessant ist und was nicht.
Ich habe auf alle Fälle, ich dachte mittlerweile, bist du deine eigenen Medien mit den ganzen vielen Kanälen, die du bespielst.
Ja, ich bin eine News-Plattform.
Ich wusste das ja schon ein bisschen länger, also mich hat das jetzt nicht so richtig überrascht. Wie war so generell das Feedback darauf?
Tatsächlich von meiner YouTube-Audience waren viele sehr überrascht und haben gar nicht mit gerechnet. Womit ich jetzt eigentlich klar gerechnet habe, ich glaube, alle meine Dudes, mit denen ich in engerer Umgebung mich befinde, die haben es gewusst natürlich, da war keine Überraschung vorhanden. Bei den Leuten, die es zum ersten Mal gehört haben, war es schon so, okay, krass. Was aber super gut ankam, ist meine Hintergrundstory dazu, also warum ich mich dazu entschieden habe und warum ich das jetzt so mache. Das haben dann sehr, sehr viele nachvollziehen können und es gab, soweit ich weiß, eigentlich fast keinen Hater, der jetzt da irgendwie gesagt hat, boah, was ein Wichser. Es gab einen sehr, sehr interessanten Kommentar, der ziemlich weit ausgeholt hat und natürlich das ganze Leistungssportthema in Frage gestellt hat. Was auch im letzten Podcast angesprochen worden ist mit Sebastian Tegtmeier, ob ich jetzt ein Influencer bin oder ob ich ein Profi bin oder Teamfahrer oder wie man das jetzt nennt, was ich mache. Weil natürlich der ganze Radsport so ein bisschen im professionellen Dasein, der Rennsport, in den Hintergrund rückt, wenn Leute, die größere Reichweiten haben und so, das gleiche Geld verdienen wie ein Profisportler. Oder beziehungsweise sagen, sie fahren keine Rennen mehr und machen nur noch YouTube, weil es weniger Stress ist und sie auch davon leben können. Fand ich sehr interessant den Gedankengang. Wie gesagt, wo das Ganze hingeht, da kann man sich jetzt, glaube ich, echt super verdebattieren. Nichtsdestotrotz sehe ich mich selber immer noch als Radprofi und jemand, der Besonderes auf dem Fahrrad kann und nicht nur als Influencer, der sich da hinstellt, gut reden kann und neue Bikeparts vorstellt.
Also es ist so, genau, da können wir vielleicht auch noch mal kurz so ein bisschen den letzten Podcast aufarbeiten. Ich sehe dich halt auch als Profi-Mountainbiker, weil Profi-Mountainbiker ist in meiner Auffassung jemand, der mit Radfahren Geld verdient. das professionell macht. Du bist, wenn du keinen Leistungssport mehr machst, bist du kein Leistungssportler, aber trotzdem bist du noch Profi-Mountainbiker, weil das deine Haupteinnahmequelle ist. Okay. Also, auch ich bezeichne mich nicht mehr als Leistungssportler, weil da bin ich so weit von weg. Aber trotzdem sehe ich mich noch als Profi-Mountainbiker, weil das ist das. Und ja, von daher, ich weiß nicht, wie das hier unsere Zuhörer hören, schreibt uns gerne mal.
Die denken wahrscheinlich alle, dass wir Influencer sind wie Bibis Beauty Blog. Übrigens, der heutige Podcast wird präsentiert von Labello Sport.
genau, und was ich vielleicht auch noch zum letzten Podcast sagen muss, wir müssen vielleicht mal zum Whisky-Tasting gehen, weil du hast, ich finde dein Engagement super, dass du so viel das Thema Whisky eingebracht hast, was ja eigentlich so, was ich dir aufgezwungen habe, ich aber immer vernachlässige. Von daher finde ich das mega, dass du das halt eingebracht hast. Einfach ist fast alles, was du gesagt hast, komplett falsch. Also.
Mann, ist jetzt ein Whisky, ist er jetzt rauchig oder ist er torfig?
Das ist, also rauchig ist ja, nee, das ist beides das Gleiche im Grunde.
Habe ich ja gesagt.
Ja, genau.
Das war also aber, richtig.
Der Rauch kommt ja daher, in dem Whisky ist, dass das Getreide getrocknet wird, beziehungsweise mit dem Torf, der dort abgestochen wird, der wird angezündet und dann zieht quasi der Rauch von dem Torf durch das Getreide. Und wenn das Getreide dann angesetzt wird zur Maische, dann löst sich quasi der Rauch vom Getreide und geht mit in die Flüssigkeit. Mhm. Genau, das heißt, das ist halt quasi das Beide. Ihr hättet mich besser anrufen müssen, weil nein, man darf Single Malt Whisky nicht mit Eis trinken. Eigentlich sollte Whisky relativ Zimmertemperatur haben.
Das eine wäre doch dann Whisky on the Rocks, oder nicht?
Genau, also es gibt halt, die Idee daher ist, wenn du, die meisten Whiskys kommen quasi nicht in Fassstärke in die Flasche. Das heißt, die werden quasi vorher schon verdünnt. Mhm. Und haben damit halt irgendwas so von 40-50% Alkohol. Mhm. Wenn die mit Fassstärke ins Glas kommen, es ist so, dass die haben dann halt irgendwie 60% oder so. Und das ist viel zu stark eigentlich, um den Whisky zu trinken. Also dann entfaltet der seinen Geschmack nicht so gut. Und deshalb hat man das halt oft gemacht oder macht man das halt vielleicht immer noch. Man tut Eis mit da rein, weil das Eis schmilzt und gibt quasi verdünnt. Genau. Man kann aber auch einfach einen Tropfen Wasser mit reintun, dann schmeckt der Whisky komplett anders.
Ah, krass.
So viel zu meinem bisschen Nerdwissen. Der Rest davon kommt im nächsten.
Ja, wenn wir uns in dem Podcast mal wieder gegenüber sitzen, dann müssen wir auf jeden Fall auch eine Flasche Whisky aufmachen.
Wir haben halt das Problem tatsächlich, ich bin abends immer ultra, ultra müde, was uns ja schon so ein paar Mal den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Deshalb nehmen wir mal morgens auf.
Was ist denn am Nachmittag? Wir können ja jetzt nur einen Vorschlag, das kannst du jetzt auch direkt hier ablehnen, live vor Mikrofon, nur einen Vorschlag, wir könnten ja uns in Riva auf den Nachmittag treffen. Dann ist man quasi schon vorgeglüht für das Abendprogramm, aber noch nicht zu müde, dass man nicht podcasten kann. Wir können Whisky trinken und haben einen Podcast gemacht, wo wir uns gegenüber sitzen.
Ich bringe eine schöne Flasche Whisky mit und genau, einfach jetzt haben wir gerade 9 Uhr morgens und jetzt gerade ist meine Motivation, Whisky zu trinken, gerade so ein bisschen
nicht so low. Nicht so hoch.
Lass uns einfach wieder zurück zum
Thema kommen. Genau, wir waren bei Bikeparks und
wir sind abgeschweift.
Die Frage war, welche wir geil finden. Und jetzt kommt natürlich meine Frage, wenn du jetzt in den Bikepark fährst, nimmst du 2 Bikes mit oder nur 1? Also bist du sehr so der Enduro-Bikepark-Fahrer oder eher der Downhill? Wann sagst du das letzte Mal auf dem Downhiller?
Es ist sehr, sehr, sehr lange her.
Also du nimmst sehr lange. Trotzdem 2 Bikes mit oder nur 1?
Ja, ich habe meistens immer 2 Räder im Auto. Falls mal irgendwie eins kaputt geht oder ich bin ja dann meistens länger unterwegs. Von daher aber, eigentlich fahre ich immer mit einem.
Du fährst immer nur auf einem, das ist, klingt logisch. Ja. Ich habe aber auch immer zwei dabei, tatsächlich meistens.
Ich fahre meistens das Gleiche tatsächlich. Einfach weil das, ich brauche relativ lange, um mich auf ein Rad einzustellen und kann auch nicht so schnell dazwischen wechseln. Und deshalb, wenn ich mich auf einem gut fühle, fahre ich das halt quasi die ganze Zeit. Und ja.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt bei mir auch eintreten wird. Ich hatte ja neulich ein Video gemacht zum neuen Megatower. Und mein erster Fahreindruck war, dass es sich eigentlich schon deutlich abhebt vom Bronson, weil das Megatower quasi mehr so das Racebike wäre in 29 Zoll und das Bronson mehr so das verspielte Trailbike. Ich stelle aber fest, je mehr ich mich mit dem Setup auseinandersetze, desto besser gefällt mir das Megatower und ich glaube, es wird so das einzige Bike, was ich noch irgendwo fahren werde. Ich muss dazu jetzt auf jeden Fall nochmal einen Bike-Check machen, weil doch der erste Fahreindruck doch irgendwie jetzt doch mal ganz anders war, als so wie ich es jetzt eingestellt habe. Aber was nimmst du denn noch mit außer Bikes, wenn du im Bikepark fährst?
Also ich bin ja meistens mit meinem Camper unterwegs und der hat halt hinten eine komplett ausgestattete Werkstatt mit drin und das ganze Zeug. Ich bin tatsächlich Halbschalen-Helmfahrer, also fahre wirklich zu 99% fahre ich Halbschale, auch im Bikepark. Aber wenn das vielleicht nicht immer so ganz schlau ist, ich habe eben zwei Bikes dabei, ich habe einen Werkzeugkoffer dabei, Protektor-Rucksack, genau, das sind so die Sachen. Und ansonsten habe ich halt, abseits vom Biken, habe ich halt super viel Outdoor-Equipment dabei, also irgendwelche Lampen oder Angeln oder sonstiges Zeugs.
Angeln?
Ja.
Erzähle mehr.
Ich habe die meistens immer nur dabei, also ich angel relativ selten, aber...
Hast du einen Angelschein, einen offiziellen?
Nee, leider nicht. Das ist so das, was mich so ein bisschen abhält. Da ich jetzt in Bayern wohne, ist der Angelschein super schwierig zu bekommen. Ja. Dauert lange, das ist ja oft das Problem, dauert lange und ich bin nie lange an einem Platz, von daher. Das habe ich dabei. Und was hast du dabei?
Ich bin tatsächlich auch immer mit dem Auto unterwegs und habe dann natürlich Werkzeug dabei. Wenn ich jetzt wirklich richtig shredden gehe, tatsächlich ein Zweitbike oder eben einen zweiten Laufradsatz, weil das, was man im Bikepark am ehesten kaputt macht, ist irgendwie das Hinterrad oder so, wenn man zu hart irgendwo reinspringt oder eine Kurve zu krass nimmt. Genau. Wenn ich jetzt länger wegfahre, nehme ich natürlich noch Kaffee mit, weil ich unterwegs gerne guten Kaffee trinke.
Ja.
Und natürlich Trail-Ausrüstung.
Ja, auf alle Fälle. Das ist halt echt so beim Roadtrippen oder beim Reisen. Es ist einfach Wahnsinn, wie schlecht der Kaffee ist, wenn man unterwegs ist. Deshalb finde ich halt, deshalb bin ich zum Beispiel auch super gerne in Südtirol, weil da gibt's guten Kaffee. Ist Wahnsinn. Gerade jetzt hier Schweiz war ich ja auf Vortragstournee und da kauft man halt irgendwie für 6,50 Franken einen Cappuccino und es gibt, man könnte ein Buch schreiben, so 1000 Wege, den Kaffee schlecht zu machen, weil es ist unglaublich, wie Leute, also das ist auch was, da werde ich sehr emotional, muss ich gestehen. Wie kann man, wenn mein Hauptberuf ist, Kaffee machen, also ich arbeite halt im Café, das heißt, ich gebe halt irgendwie Kuchen aus und ich mache Kaffee. Wie kann ich dann scheiß Kaffee machen? Also das regt mich auf. Ohne Scheiß, da flippe ich aus.
Vielleicht ist der Begriff Barista tatsächlich deswegen auch ein eigener Begriff, weil das, was du ja in einem Café an Mitarbeitern oder Dienstleistern hast, sind ja Kassierer.
Ja.
Und keine Barista.
Aber ich meine, man muss mir jetzt ja dann nicht unbedingt ein Lama auf den Kaffee zeichnen, ja? Aber trotzdem gibt es halt einfach
Lama kriege ich hin.
Ja, ich bin eher so der Urknalltyp. Aber trotzdem ist es halt so, Oh, ich find, warum?
Latte Art, also sich wirklich einen guten Cappuccino mit Latte Art zu machen, das ist eine Königskunst. Und ich bewundere immer deine Freundin, die auf Instagram dann eine schöne Latte Art postet, wo ich mir denke, ja geil, bei mir ist heute wieder ein dreibeiniges Einhorn mit 5 Augen und 7 Armen.
Ja. Genau. Also ich, wie gesagt, Kaffee ist das nächste Thema, wo ich komplett,
nerdig
unterwegs ist.
Kurze genau. Werbung. Wir beziehen Kaffee von der gleichen Kaffeerösterei, Mergent & Friends. Der Andi macht da einen sehr, sehr guten Job.
Genau. Ist halt, von dem finde ich halt super, von jemandem Kaffee zu beziehen, der selber Rad fährt und selber dieses Outdoor-Ding
lebt. Ich höre den Tobi wieder nicht. Ich sehe ihn auch
und,
nicht. Vielleicht reden wir jetzt gerade gleichzeitig. Reden wir?
Wir reden gleichzeitig.
Hi. Jetzt sehe ich dich wieder.
Okay, ich habe gesagt, ich finde es gut, von jemandem Kaffee zu beziehen, der halt selber Rad fährt und der halt diesen Spirit, den wir leben, draußen sein, Natur und so, auch genauso gut findet.
Ja, voll.
Und der nicht nur Fairtrade, sondern auch Bio-Kaffee anbietet. Genau. Und
Naturland zertifiziert. Was ich aber besonders cool finde, ist tatsächlich, dass er jemand ist, der auch besessen ist.
Ja.
Ich persönlich bin ja mehr so der Generalist. Ich kann vieles ein bisschen, aber nichts gut. Und dann gibt es halt eben so Leute, die sind die Spezialisten. Und da gehört der Andi, der den Kaffee röstet, auf jeden Fall dazu, weil der hat einfach gesagt, er hat keinen Bock auf schlechten Kaffee. Und das, was er macht, macht er richtig. Und dann geht er all in. Und der hat sich so mit diesem Thema Kaffee und Kaffeerösten auseinandergesetzt. Der ist so addicted davon. Das ist der absolute Wahnsinn. Und qualitätsbesessene Menschen,
haben sind unterstützenswert.
Perfektionismus in sich und ich finde das gut, genau. Und eben unterstützungswürdig auch. Deswegen hier eine Werbung vom Mergent & Friends Kaffee.
Genau, wenn ihr zum Gardasee-Festival kommt, könnt ihr den dort, glaube ich, auch probieren. Der ist, glaube ich, dieses Jahr wieder mit da, ne? Bei den Trail Days ist er, auf der Eurobike ist er oft am Evox-Stand.
Ich glaube, Trail Days ist er dieses Jahr nicht mehr. Aber auf jeden Fall gibt es guten Kaffee von ihm auf dem Bike-Festival,
ja. Ja, genau. Was nimmst du denn mit im Rucksack, wenn du unterwegs bist?
Boah.
Du als Downhill-Fahrer bist natürlich nicht so Rucksackträger, aber...
Tatsächlich war ich immer Rucksackträger. Immer. Dem geschuldet, weil ja meine Karriere nach der Schule eher als Guide angefangen hat, als Mountainbike-Downhill-Profi. Und als Guide ist mir natürlich gewollt, für alle Notfälle gerüstet zu sein, sprich Erste-Hilfe-Set, 2 Schläuche, alles mögliche an Werkzeug, was man so brauchen kann. Ganz wichtig sind 1-2 Ersatzspeichen, die kann man nämlich auch...
Das könntest du mal den italienischen Guide sagen.
Eine Zange, eine Spitzzange, dann natürlich Bremsbeläge, Schaltaugen, ein Baudenzug, also ein Ersatzschaltzug hatte ich immer mit dabei. Riegel, was zu trinken, Regenjacke, Windjacke, Weste, ein Regencover für den Rucksack, manchmal noch eine Regenhose. Also mein Rucksack war immer prallevoll. Und seit letztem Jahr bin ich ein Freund davon geworden, ohne Rucksack zu fahren. Gerade auf meinen Hometrails und den kurzen Enduro-Runden finde ich es total geil, nichts auf dem Rücken zu haben. Und bin jetzt totaler Freund von der Evoque Hipbag geworden.
Ja, die wollte ich mir jetzt auch mal holen.
Das schaut super scheiße aus, sage ich ganz ehrlich. Man sieht aus wie so ein, man sieht aus wie so ein wannabe Hunde-Outdoor-Abenteurer, der stundenlange Spaziergänge mit seinem Hund macht und in der Hipbag sind die ganzen Hundeleckerlis, Hundetüten und
früher nannte man Pfeifen das immer Gürteltasche.
Drin. Ja, genau. Die Gürteltaschenfrauen von der Reeperbahn.
Ja, der Muschibeutel.
Der Muschibeutel. Sieht scheiße aus, machen wir uns nichts vor, aber ist tatsächlich echt geil, weil ich habe tatsächlich immer noch ein Tool dabei, Dämpferpumpe, normale Pumpe und ein Leatherman, mit dem ich dann für die Notfälle gerüstet bin und die packe ich dann einfach rein und bin gerüstet, Trinkflasche habe ich am Rad und das ist tatsächlich ganz geil, einen freien Rücken zu haben und auf dem Trail trotzdem Tool und Pumpe und ein bisschen Werkzeug dabei zu haben.
Ja, ich fahre meistens mit Rucksack. Allerdings ganz, ganz kleiner Rucksack von Evoque. Und ich struggle halt immer, also Werkzeug habe ich, gehe ich immer davon aus, dass auch viele andere Leute dabei haben. Ja, da habe ich immer so eine kleine Ausstattung dabei. Aber ich struggle echt immer mega mit dem Essen. Weil Riegel sind halt irgendwie, da wirklich was Gutes zu finden, ist halt irgendwie schwierig. Oder ich habe noch nicht so richtig was für mich gefunden. Ja, essensmäßig ist immer super schwierig. Ich bin auch nicht so der Bananentyp. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, ist das nicht so mein Ding?
Müsli-Riegel ist nicht dein Ding. Pack da einfach Schokoriegel ein. Also scheiß mal auf gesund und so, ist ja nur, dass man was im Magen hat, oder nicht? Wir sind ja jetzt keine Marathonfahrer, wo du sagst, boah, hey, wir brauchen 35 Kalorien pro Stunde und müssen uns da regelmäßig was reinfahren. Pack halt ein, was dir schmeckt.
Also, ja, Schoko zum Beispiel, wenn ich platt bin und so der ganze Mund irgendwie so schleimig ist vom, ne?
Ja, was, also ein Snickers dann zum Beispiel ist ja ideal, um hangry, also, weißt du?
Komme ich gar nicht mit.
Um dann Marketing-Opfer zu spielen, wenn du eine Diva wirst, ist ein Snickers.
komme ich gar nicht mit klar. Was ich jetzt gesehen habe bei jemandem, was ich auch super geil finde und was ich jetzt auch übernommen habe, ist, ich nehme einfach eine Tüte Datteln mit.
Datteln
sind mega geil.
Im Speckmantel. Datteln im Speckmantel.
Ja. Genau. Kurz auf den Taschengrill und schon läuft das Ding. Jetzt letzten Freitag oder so, waren wir hier eine Tour fahren und da hat sich dann auch einer von den Jungs hier gedacht, ja, Rucksack ist nicht so mein Ding. Aber ich möchte trotzdem eine Banane mitnehmen und deshalb stecke ich mir die hinten in die Speichen rein.
Und die Idee ist
das hat... Warum? Auf alle Fälle hat er sich die Banane hinten in die Speichen reingetan und dann sind wir berg hochgefahren. Das hat auch alles super funktioniert. Und auf dem ersten Trail bin ich hinter dem gefahren und so auf der Hälfte des Trails flog halt einfach so Bananenmus an mir vorbei, weil das hat sich halt irgendwie aus den Speichen gelöst, ist aber dann trotzdem nochmal in die Speichen rein, wurde komplett zerfetzt und ist mir halt quasi um die Ohren geflogen. Habe ich auch gemerkt, ist dann vielleicht auch nicht die beste Idee, das so zu machen. Hätte man aber vielleicht auch vorher drauf kommen können, dass das...
Ja, selten geil. Ich finde es bei Enduro-Rennen immer geil, wenn sie sich dann die Bananen an Rahmen tapen und Sachen an Rahmen tapen und auf den Helm tapen und so. Ja. Super cool.
Ja, kompletter Quatsch eigentlich. Also ja, ich weiß es nicht. Ich habe das immer nie gemacht.
Also empfehle ihm doch einfach mal eine Hip-Bag.
Ja.
Das sieht scheiße aus, funktioniert aber besser, weil dann kann er am Ende seine Banane noch essen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so eins der Dinge, wenn du so kurze Touren fährst, ist es halt echt mega. Genau.
Du hast noch eine Story zur Hashtag Fahrerflucht. Wir haben uns vorhin noch so unterhalten. Wir sind jetzt bei 38 Minuten, wenn man, glaube ich, 2 Minuten abzieht, die wir verdattelt haben.
Haben wir nicht noch irgendwas mehr zum Roadtrippen? Ich meine, wir haben ja so gut wie nichts über Roadtrippen erzählt. Sehr viel über Kaffee und sehr viel über Whisky.
Ja.
Aber
sag mal, das sind ja auch die wichtigsten Genussmittel im Leben.
Das stimmt. Wein ist auch sehr großartig. Also es gibt schon, ich bin mittlerweile tatsächlich deutlich mehr, also Radfahren ist ja mein Job, das heißt, ich brauchte ein neues Hobby. Und mein Hobby ist tatsächlich mittlerweile Essen und Kochen. Problem ist, man wird halt sehr, sehr schnell,
man wird sehr, sehr schnell nicht mehr saunataglich.
Ja, man wird sehr schnell nicht mehr saunataglich. Genau.
Insider aus Folge 1, oder war das?
Insider aus Folge 1 und 3 und 5 und das ist ja hier unser lustiger Running Gag.
Okay, ich habe jetzt noch eine Frage zum Roadtrippen, um das Thema nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Und zwar habe ich mich jetzt neulich mit Mike überunterhalten, wegen Gardasee und so. Und wie ist es denn mit dem Wildcampen? Also bist du jetzt, ich sag mal, Roadtrippen und Vanlife, setzt man sich mit seinem Van, den man super geil ausgebaut hat, auf den Campingplatz und macht einen auf Camper? Oder ist man eher so der Abenteurer, der sich einfach irgendwo hinstellt mit dem Risiko, vielleicht vertrieben zu werden?
Also ich mache das jetzt seit 10 Jahren, im Durchschnitt so 150 Nächte im Jahr.
Mhm.
Und ich bin noch nicht ein einziges Mal vertrieben worden. Einmal haben sie mich... haben sie an die Scheibe geklopft, aber das war in Kanada. Ja. Da haben wir überlegt, am Mount Seymour zu campen. Da stand irgendwann der Ranger vor der Tür. In Deutschland, Europa, ist mir das noch nicht einmal passiert, dass jemand kam und was gesagt hat. von daher, man muss natürlich auch so ein bisschen schlau sein mit der Auswahl. Also ich würde mich jetzt halt vielleicht nicht irgendwie direkt unter das Parkverbotsschild stellen. Nee.
Bist du eher so der Parkplatz-Camper oder bist du jemand, der dann irgendwo in den Wald reinfährt oder irgendwo auf den Berg fährt oder irgendwann an den Schotterweg fährt und sagt, geil, hier ist schöne Aussicht, hier ist ein Bach, hier schön.
Ich bin eher so der Sleep with the View Typ. Also ich versuche schon. Ich versuche schon immer sehr, sehr darauf zu achten, dass es halt cool ist, da wo ich schlafe und wo ich aufwache. Genau.
Hast du einen Tipp, halt, wie man solche Plätze findet?
Ja. Es gibt eine App dafür.
Nicht dein Ernst.
Und, ja. Und zwar heißt die App Park4Night. Die habe ich jetzt vor allem diesen Winter bei den Vorträgen super viel genutzt, wo halt wirklich in komplett Europa ist da drauf, in Kategorien eingeteilt, Campingplatz, Parkplatz, Wanderparkplatz und so. Habe ich super gute Erfahrungen mitgemacht, die lotsen dich dahin, wo es halt auch mehr oder weniger erlaubt ist, weil oft ist es so, es ist ja nicht außer in der Schweiz, ist ja nicht die ganze Region komplett verboten. Sondern es sind halt einzelne Parkplätze verboten. Mhm. Von daher, guckt halt einfach da drauf, dann könnt ihr wirklich zu den Parkplätzen fahren, wo es halt keinen Stress gibt. Ich zahle ja auch wirklich gerne mal für einen Parkplatz. Also zum Beispiel Reschenpass. Perfektes Beispiel. Du kannst unten auf dem Liftparkplatz am See, kannst du schlafen, kostet 10 Euro. Hey, easy, zahle ich gerne. Dafür muss ich halt nicht in ein Hotel. Dafür kann ich halt mein eigenes Zeug machen. Also es ist nicht so, dass ich immer nur umsonst campen will. Ich möchte halt einfach an schönen Plätzen stehen. Und ich möchte nicht, dass direkt jemand neben mir steht, der halt irgendwie sein Wohnwagen da 20 Zentimeter neben mir einpackt. Genau, benutzt die App und ja, verhaltet euch halt auch dementsprechend. Also, übernachten ist da immer easy, aber räumt halt kein Zeug raus, fahrt keine Markise aus, scheiß nicht in den Wald. Das sind halt so Sachen, die kann man
Müll mitnehmen, das sind einfach so die Kleinigkeiten, dass man einfach einen Platz genauso hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Und wenn man halt da ist, jetzt nicht irgendwie eine Busbox rausräumen und einen fetten Rave veranstalten.
Ja, also ich sag mal, Müll mitnehmen muss man wahrscheinlich nicht sagen, weil... Komm, ey, wer Müll rauswirft oder Müll da lässt, ich gehe davon aus, dass unsere Hörer alle sehr, sehr schlau sind. Daher.
Großes Lob an unsere Hörer.
Genau. Wer Müll auf solchen Plätzen lässt, soll uns bitte sofort wieder entfolgen. Mit denen möchten wir nichts mehr zu tun haben. Genau.
Bevor du jetzt ausschweifst, ich möchte auf jeden Fall noch die Fahrradflucht-Story hören, aber vorher will ich auf jeden Fall noch von dir ein Teil oder eine Kategorie Teil hören, die du jedem Roadtripper empfehlen würdest, auf einen Bike-Roadtrip mitzunehmen. Was man so nicht auf dem Schirm hat, was man gerne mal, wo man denkt, so, ey, stimmt, das habe ich schon 5-mal gebraucht und das ist ein guter Tipp.
Unterlegklötze für die Autoreifen.
Oh, tatsächlich guter Tipp. Ah. Habe ich mich schon 1000-mal drüber geärgert. Und mit Steinen ist es nicht so einfach, ja.
Nein. Ja. Genau.
Ich habe auch noch einen. Ich empfehle Leuten, die Bike-Trips machen, Ersatzteile mitzunehmen, die bike-spezifisch sind. Zwar, weil am meisten packt man ein, was geht kaputt, ein Schaltwerk, ein Reifen und ich packe nochmal einen Schaltzug. Aber das sind Teile, die man tatsächlich überall bekommt. Weil in jedem scheiß Fahrradladen wirst du einen Reifen finden oder ein Schaltwerk oder einen Schaltzug. Die Sachen, die Probleme machen, sind meistens spezielle Ausfallenden, spezielle Schaltaugen, spezielle Dämpferaufnahmen. Wenn ihr da irgendwas Spezielles an eurem Bike habt, nehmt lieber vorher 20 oder 30 Euro in die Hand, um euch das Ersatzteil auf Lager zu legen, anstatt in eurem 2 Wochen Jahresurlaub Roadtrip zu stehen und zu sagen, ja, ich kann 3 Wochen nicht Rad fahren, weil mir ist leider am ersten Tag das Schaltauge verbogen und in Südtirol, wo wir waren, gab es keinen Händler, der diese spezielle Fahrradmarke hatte und das Schaltauge hatte. Also da
sind Speichen sind auch großartig.
Ja.
Ja, es ist Wahnsinn, was wir für einen unglaublichen Mehrwert hier liefern. Also es ist ja wirklich...
Delivery Time.
Wenn man das Ding, wenn man den Podcast hört, dann ist man echt gerüstet für die Bike-Saison. Genau. Und jetzt noch ein Tipp. Wenn ihr mit einem sehr, sehr großen Auto unterwegs seid und ihr denkt...
Begeht keine Fahrerflucht.
und ihr denkt, ihr stellt euch auf einen sehr, sehr kleinen Parkplatz, passt auf beim Ausparken. Letzte Woche klingelt mein Telefon. Dran die Polizei aus Baden-Württemberg. Ja, guten Tag. Ihr Auto steht in Verdacht, einen Verkehrsunfall fabriziert zu haben und danach geflohen zu sein in Baden-Württemberg. Und zwar gibt's Fotos davon. Und ich denke mir so, wow, toll. Dann hat er mir erzählt, auf welchem Parkplatz das war und tatsächlich war ich auch da und ich sag mal so, mein Auto ist jetzt nicht so ganz nicht wiederzuerkennen. Also ja, es ist ja sehr gut beschriftet. Nicht unauffällig. Mit diesem Design kann es quasi nur ich oder der Chuck sein, weil der hat mittlerweile genau das gleiche Design wie ich. Auf alle Fälle meint er dann, ja, sie wurden fotografiert, dass sie quasi auf diesem Parkplatz stehen und es hat sich jemand neben mich gestellt auf diesem Parkplatz und hat sich gedacht, das Auto ist viel zu groß dafür, nicht, dass dann nachher was ist, ich fotografiere den mal. Und als sie wiederkam, war ich weg und ihr Auto war beschädigt. Allerdings auf einer Seite, wo ich jetzt, also ich habe quasi links neben ihr gestanden, rechts hinten sollte das Auto beschädigt gewesen sein.
Mhm.
Okay. Dann meinte ich so, ja, keine Ahnung. Bin ich rausgegangen zu meinem Auto, habe geschaut, war aber nichts dran, weil das kann ja immer passieren. So. Mhm. Dann meinte der, ja, dann müssten Sie das jetzt quasi vorstellen bei Ihrer Polizei. Dann musste ich mit meinem Auto zur Polizei fahren, musste warten, bis die sich bequemt haben, rauszukommen und mein Auto in Augenschein zu nehmen. Also es hat mich eh schon mal mega genervt, weil ich wusste ja, bei mir war nichts dran. Und ja, ich fand das schon ein bisschen seltsam, dass die Frau mich fotografiert hat, während sie da, klar. Naja, egal. Ich dorthin gefahren, Polizei rausgekommen, sich das angeschaut, meint so, nee, ja, da ist jetzt nichts dran. Also sie können es nicht gewesen sein, wir machen das halt, ja. Wir schließen den Fall. Okay, bin ich von dort aus weggefahren und neben der Polizei bei uns ist der Edeka. Wollte ich mir was zu trinken holen, fahre auf den Edeka-Parkplatz, gehe rein, kaufe mir was zu trinken, komm raus, steht jemand hinter meinem Auto und sagt, ich bin Ihnen gerade rückwärts gegen Ihr Auto gefahren.
Nicht dein fucking Ernst.
Ja. Original, ich bin 20 Meter gefahren von dem, wo ich mein Auto vorgestellt habe, dass ich niemandem dagegen gefahren bin. 3 Minuten später fährt die mir rückwärts gegen meine Karre.
Und genau an die Stelle, wo du eigentlich den Schaden hättest verursachen?
Nee, andere Stelle. Ah, okay. Aber lucky you. Alter, ey, Wahnsinn.
Und?
Wahnsinn.
Wie groß ist der Schaden?
Ja, es ging irgendwie Stoßstange kaputt, aber das ist nur Plastik, das kann man austauschen. Aber was für ein krasser Zufall.
Ja, what the fuck, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, geil, ich hole mir jetzt meinen Versicherungsschaden, park mein Auto neben ein großes Auto, mache ein Foto und sagt, der ist mir reingefahren. Also,
ja.
Wie krass. Und wie kann man dann so dumm sein und das dann so machen? Also.
Ja, keine Ahnung, vielleicht ist sie irgendwo anders, wer dagegen gefahren oder whatever. Auf alle Fälle, ja, Wahnsinns-Timing und brutale Geschichte.
Ja, echt, echt krass. Also wirklich krass. Ja. Finde ich schon hart. Ich habe da auch immer Schiss vor, dass man irgendwie mal da angeschwärzt wird und dann kann man sich aber nicht irgendwie rechtfertigen. Bei dir ist ja alles noch glimpflich ausgegangen. Ja, wenn du Pech hast, keine Ahnung, wohnst in der Türkei und dann wird dir angehängt, dass du Oppositionist bist und ein Putschist bist und dann kommst du in den Knast. So, da hast du halt schlechte Karten. Ja. Ja, zum Glück ist das in Deutschland noch nicht so. Props gehen raus an die Polizei, die da gute Arbeit für dich geleistet hat. Ja?
So schaut's aus. In diesem Sinne war das ein sehr angenehmes Gespräch mal wieder mit dir.
Ja, danke.
Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche sehen, gemeinsam Whisky trinken und das erste Mal tatsächlich live aufnehmen.
Das wird ganz toll, glaube ich. Das wird ganz toll.
Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gute Woche.
Ebenso. Viel Spaß da draußen.
Und bis demnächst.
Tschüss.